Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria in Südtirol. Mit Maria den Weg des Glaubens gehen, das ist heute unser Thema mit Pater Dr. Josef Weber aus Benediktbeuern. Maria, die Frau des Glaubens. Im Glauben und Vertrauen gibt sie Gott ihr Jawort und nimmt davon ein Leben lang nichts zurück, auch wenn menschlich gesehen vieles dagegen spricht. Im Glauben an die Verheißungen geht sie mit ihrem Sohn bis unter das Kreuz und im Glauben an die Verheißungen betet sie mit den Jüngern im Abendmahlsaal um die Herabkunft des Heiligen Geistes. Maria ist die Frau des Glaubens, die uns als Mutter mitnehmen möchte auf den Weg des Glaubens. Wie das gehen kann, das betrachten wir heute mit Pater Dr. Josef Weber aus Benediktbeuern. Grüß Gott, Pater Weber.
Ja, grüß Gott.
Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Im Marienmonat Mai ist es schön, einmal auf die Mutter Gottes unter diesem Aspekt zu schauen. Für alle, die Pater Weber vielleicht noch nicht gehört haben, er ist Dozent für christliche Spiritualität und biblische Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos. Er gründete auch das Institut für Salesianische Spiritualität. Und neben der Lehrtätigkeit ist er in der Pfarrseelsorge, in der geistlichen Begleitung, als Spiritual- und als Exerzitienprediger tätig, um nur einige Punkte zu nennen. Pater Weber, wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es war im Zweiten Weltkrieg in Russland. Ein deutscher Stoßtrupp suchte in einem fast verlassenen Dorf nach versteckten Waffen. Im Wohnzimmer eines halb zerstörten Bauernhauses trafen die Soldaten ein altes Ehepaar, das verängstigt zusah, wie mit Gewehrkolben die Wände und der Boden abgeklopft wurden. Plötzlich hörte man einen für Hohlräume typischen Ton, und die Miene des Offiziers hellte sich auf. Unter einer lumpigen Strohmatte kam eine ganz kleine Falltür zum Vorschein. Hastig wurde diese aufgerissen und drinnen lag ein in Tuchfetzen eingehülltes Paket. Die zwei alten Bauersleute machten ein hilfloses, erschrecktes Gesicht. Aufmachen, befahl der Offizier. Und noch ehe es geschehen war, fielen die beiden alten Leute vor ihm auf die Knie und bettelten: Herr, bitte nicht wegnehmen, wir haben nur das. Der Leutnant griff nach dem verhüllten Gegenstand und was kam da zum Vorschein? Eine Ikone der Gottesmutter von Kasan, die sogenannte Kasanskaja. Enttäuscht ließ er das Bild auf den Boden fallen. Die zwei Alten hoben es ehrfurchtsvoll auf und drückten es an sich. Der Leutnant hingegen kommandierte den Trupp aus der Stube. Die beiden Bauersleute knieten noch immer am Boden. Sie waren glücklich. Die Kasanskaja teilte mit ihnen die Stube, das Leid des Krieges, die Angst vor dem Kommenden. Sie war ihr einziger Halt. Dies ist nur ein kleiner Zwischenfall am Rand des großen Kriegsgeschehens im Zweiten Weltkrieg. Und einer der beteiligten Soldaten hat nach seiner Rückkehr nach Deutschland diese kurze Begebenheit erzählt. Ist dieses kleine Ereignis nicht doch ein Gleichnis für etwas, was sich heute meist unbemerkt in einem anderen Sinn vollzieht? Das geistige Marienbild ist bedroht, wird von vielen versteckt gehalten und es will doch gerettet werden. Von den einen wird es als überflüssig abgetan, von den anderen wie ein Schatz geborgen. Vielleicht ist in der Vergangenheit der Rahmen, den wir um dieses Bild Mariens gelegt haben, manchmal zu übermächtig geworden, sodass der Rahmen das Bild verdeckt hat. Vielleicht hat die Krise der Marienverehrung und der Marienfrömmigkeit aber auch jene Frucht hervorgebracht, dass wir uns heute wieder mehr auf das biblische Bild der Gottesmutter besinnen. Maria ist in allen Ländern dieser Erde zu Hause. Jede Region unseres Landes hat ihre Marienorte, jedes Land hat seine Marienheiligtümer, seine Marienwallfahrtsorte. In jedem Land wird sie als Landesmutter verehrt, in Bayern als Patrona Bavaria, in Österreich als Magna Mater Austria. Sie lässt sich nicht gegenseitig ausspielen, denn sie gehört allen. Sie ist allen Mutter und Helferin. Und wir fragen uns, wie ist das zu erklären? Wie macht sie denn das? Es sind weder Werbeprospekte der Tourismusmanager noch die Pastoralstrategien unserer Diözesen, die diese Liebe zu Maria produzieren. Ja, wir glauben fest, dass sie selber es macht. Nicht irgendwelche schlauen Priester haben ihre Wallfahrtsorte erfunden. Sie selber sammelt überall die Menschen. Nicht kluge Pastoralpläne haben sich ausgedacht, wo sie in besonderer Weise verehrt werden soll. Sie selber hat immer wieder die Initiative ergriffen. In Lourdes vor 160 Jahren, da war kein Kleriker am Werk, sondern ein armes Mädchen hat sie gesehen, Maria, die unbefleckte Empfängnis, hat sich ihr gezeigt und Bernadette Soubirous beauftragt, ihre Botin zu sein. Nicht anders war es in Fatima vor 96 Jahren, als sie drei Hirtenkindern erschien. Nicht anders auch in Mexiko, in Guadeloupe, als Maria sich einem armen Indio, Juan Diego, zeigte. Sie hat von Anfang an immer wieder die Initiative ergriffen. Große Komponisten haben ihr die schönsten Werke gewidmet. Denken wir nur an Bergolesi, Bach, an Mozart, Beethoven und Schubert. International anerkannte Chöre, aber auch jeder noch so kleine Kirchenchor in unserem Verein hat Marienlieder in seinem Repertoire. Popstars wie Andrea Bocelli, Rockstars wie Jimi Hendrix, aber auch die Beatles waren sich nicht zu schade, der Jungfrau Maria ein musikalisches Denkmal zu setzen, wenn es in ihrem Song Let It Be heißt, wenn ich einmal Schwierigkeiten habe und weder ein noch aus weiß, wenn es um mich herum ganz dunkel wird, kommst du, Gottesmutter Maria, zu mir. Du bist sehr klug und sprichst voller Weisheit zu mir. Lass es gut sein, lass es geschehen. Let it be. Die Jungfrau Maria, ein Superstar des Glaubens, ein Superstar der Kunst, der Kultur. Jahrhunderte hindurch haben die bedeutendsten Maler sie ins Bild gesetzt. Ohne Mariendarstellungen wären die größten europäischen Museen nicht nur ärmer, sondern wahrscheinlich fast leer. Man stelle sich nur den Louvre in Paris vor, ohne die Marienbilder eines Fra Angelico, Raffaels und Caravaggios, die Offizien in Florenz ohne die Marienbilder Leonardo da Vincis, Sandro Botticellis und Filippo Lippis. Von den Vatikanischen Museen ganz zu schweigen. Doch bei aller kulturellen Popularität und zeitlosen Bekanntheit kann man nicht übersehen, dass die Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, in weiten Kreisen der Kirche ein Imageproblem hat. Alles, was zu sehr mit ihr in Verbindung steht, wirkt für viele altbacken, frömmelnd und verstaubt. Marianische Gebetsgruppen und Initiativen genießen in manchen Gemeinden den zweifelhaften Ruf, eine Art Zirkel der Generation 75 plus zu sein. Priester, die bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Rosenkranzgebet fördern wollen, geraten bei vermeintlich modernen Pfarrgemeinderatsmitgliedern schnell in Erklärungsnot. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen Sie den größten Marienverehrer? Es ist Gott selber. Er hat ihr die schönsten Komplimente gemacht, indem er sie voll der Gnade und gebenedeit unter den Frauen gepriesen hat. Wen hat Gott da als Mutter für seinen Sohn gefunden? Kein leichtfertiges Mädchen, keine Frau großer Worte, sondern eine Frau, die viel Härte ertragen musste. Eine Frau mit Mut zu Entscheidungen. Sie traf die Entscheidung, ein Kind anzunehmen, das sich menschlichem Planen entzog. Und sie musste dieses Kind auch wieder loslassen, unter dem Kreuz. Die Tradition hat diese Liebe zwischen dem dreieinigen Gott und Maria in herrliche Bilder gekleidet. Die Liebe zwischen Gott Vater und Maria. Maria ist die Tochter Gottes. Die Liebe zwischen Jesus und Maria. Sie ist die Mutter Jesu. Die Liebe zwischen dem Heiligen Geist und Maria. Sie ist die Braut des Heiligen Geistes. Maria, Tochter und Mutter und Braut. Am schönsten werden diese drei Bilder in der Verkündigungserzählung durch den Erzengel Gabriel an Maria gezeichnet. Denn Gott spricht zu Maria durch den Engel. Er spricht zu ihr, zu seiner Tochter. Sie wird Mutter seines Sohnes Jesus werden. Und all das geschieht, indem sie vom Heiligen Geist überschattet wird, dessen Braut sie ist. In der Stunde der Menschwerdung Jesu ist also der dreifaltige Gott selber an Maria, der Jungfrau, am Werk. Doch betrachten wir diese Verkündigung an Maria zunächst von ihrem geistlichen Geschehen her und dann aus der Sicht unseres Glaubens. Unauslotbar ist jenes Geheimnis, das sich damals in einem kleinen Haus in Nazareth zutrug, als der Erzengel Gabriel zu einem etwa 14-jährigen Mädchen mit dem Namen Miriam gesandt wurde. Zu groß ist dieses Geheimnis, um es zu fassen. Zu gewaltig ist es, um es zu ahnen. Zu machtvoll ist es, um es zu verstehen. Auf vielerlei Weise hat Gott im Alten Testament zu den Menschen gesprochen. Er hat Propheten in seinen Dienst genommen und er hat sie beauftragt, sein Wort zu sprechen, sein Wort zu verkünden. Doch damit er auch durch seinen Sohn zu den Menschen sprechen konnte, bedurfte es des Wortes eines einzigen Menschen. Göttlichen Worten im Alten Testament steht an der Wende zum Neuen Testament ein einziges menschliches Wort gegenüber. Das, wenn auch auf ganz andere Weise, ebenso heilig ist. Es ist die Antwort Marias an den Engel der Verkündigung. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Wohl hat die Gnade Gottes in dem gnadenvollen Mädchen Maria dieses Wort vorbereitet. Doch es hing einzig und allein von der makellosen Jungfrau ab, ob in die Menschheitsgeschichte die Heilsgeschichte einbrechen konnte. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Zwar hat Maria, ähnlich wie Zacharias, dem Engel zunächst auch eine Gegenfrage gestellt. Doch tat sie dies nicht aus dem Zweifel an seinem Wort. Sie zweifelte nicht, dass es geschehen werde, was der Engel ankündigte, sondern sie fragte nur, wie es geschehen werde. Die Antwort des Engels überstieg wiederum jedes menschliche Begreifen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Mussten diese Worte die Jungfrau nicht noch tiefer in das Geheimnis führen? Gottes heiliger Wille, seinen einzigen Sohn als Mensch zu den Menschen zu senden, bedurfte der Mitwirkung und der Zustimmung eines einzelnen Menschen, nämlich Marias. Es war, als läge das ganze Heil, das ganze Schicksal der kommenden Erlösung in ihren Händen. Alles Persönliche bleibt uns im Glauben verhüllt. Wir kennen weder den Ort noch die Zeit der Verkündigung. Wir wissen nicht, was in der Auserwählten vor sich ging. Als die Zeit erfüllt war, öffnete sich der Himmel, damit das Heil im Fleisch gewordenen Wort niedersteigen konnte in die Finsternis menschlicher Sünde. Und damit dies geschehen konnte, bedurfte es des Ja-Wortes aus ihrem Mund. Gott erfüllte Maria mit Gnade, ohne die Gnadenvolle zu zwingen. Die Gnade konnte nur mächtig werden in ihr, weil ein Mensch in voller Freiheit bereit war, Gott an sich geschehen zu lassen. Einst war Eva der Verführung der Schlange erlegen und hatte die Menschen in die Knechtschaft geworfen. Doch nun war das Geschick der Menschheit wieder einer Frau überantwortet. Den äußeren Ungehorsam Evas, die vom Baum der Erkenntnis aß, konnte nur ein Gehorsam aufheben, der sich beugte, ohne zu fragen. Hier ging es um eines Menschen schwerstes Ja zu Gottes Auftrag. Größer kann uns die Jungfrau Maria nie erscheinen, auch unter dem Kreuz nicht, als hier in der Stunde der Verkündigung, da sie aus Glauben und Gehorsam die Worte sprach: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. In der Verborgenheit eines Hauses von Nazareth wandelte sich das Geschick der Menschen. Die Heimkehr der Menschheit zu Gott begann wieder möglich zu werden. Das Ja-Wort der Jungfrau hatte der göttlichen Macht den Weg zu den Menschen bereitet, damit der Mensch werden konnte, der von sich sagte: Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt. So hat Maria das Höchste vollbracht, wozu ein Mensch jemals fähig war. Es war eine Tat vollkommenen Gehorsams, und die Rettung der Menschen war auf sie angewiesen. Diese Tat kann kein zweites Mal geschehen. Trotzdem bleibt sie ein Vorbild, ein Vorausbild für alle zukünftigen Menschen und eine Verheißung. Wie der Engel Marias letztmögliche Hingabe eingefordert hat, so geschieht auch heute Begegnung zwischen Gott und uns Menschen. Doch wir haben es leichter. Denn das Wort an Gottes Wille muss nicht erst erfunden werden, es ist bereits gesprochen für alle Zeiten. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Damals hat es Maria für uns alle gesprochen. Heute spricht sie es in uns, wenn wir ihrem Beispiel folgend uns gänzlich Gott überantworten und in seinen Dienst stellen lassen. Doch kann sie dieses Wort in uns nur sprechen, wenn auch wir im letztmöglichen Gehorsam unser Leben Gott übergeben. Wie durch das Ja-Wort Marias Gottes Reich auf Erden aufgerichtet werden konnte, so ist auch heute Gott wirkmächtig, wo dieses Wort durch uns Menschen gesprochen wird. Es gehört zur Botschaft des Himmels, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Eines nur muss von uns Menschen her geschehen: das unbedingte Einwilligen in Gottes heiligen Willen. Und es braucht auch in unserer Zeit Menschen, die in Gottes Willen einwilligen, damit unsere Erde nicht verwüstet und die Ordnungen menschlichen Lebens nicht zerrüttet werden. Wie Maria damals Gott durch den Erzengel Gabriel begegnet ist, so dürfen auch wir, die wir die Mutter Jesu als Vorbild auf unserem Glaubensweg nachahmen, heute Gott begegnen. Auch wir dürfen diesen Glaubensweg gehen. Darum heißt das Thema dieser Spiritualitätsstunde auch: Mit Maria den Weg des Glaubens gehen. Aus der Verkündigungserzählung an Maria können wir ablesen, wie Gottes Begegnungen auch in unserem Leben geschehen können. Damit Gott in das Leben eines Menschen eintreten kann, muss der Mensch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Maria stand in der Erwartung ihres Volkes Israel. Mit ihrem Volk hat sie gesungen, taue der Himmel den Gerechten, ihr Wolken regnet ihn herab. Mit ihrem Volk Israel hat sie den Erlöser, den Heiland der Welt erwartet. Eine solche Erwartungshaltung ist Voraussetzung, damit Gott in das Leben eines Menschen eintreten kann. Derjenige, der Gott begegnen will, muss eine stille Sehnsucht in sich tragen, wonach, das weiß er selber oft nicht so recht. Doch dort, wo das Herz eines Menschen schon voll ist, von Karriere, Geltungsdrang, materiellem Besitz oder von seinem Egoismus, da bleibt für Gott kein Raum. Ein solcher Mensch kann Gott nicht begegnen. Wenn Gott in das Leben eines Menschen eintritt, schenkt er ihm zunächst einen Gruß. Bei Maria hat es geheißen, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Der zweite Teil dieses Grußes gilt jedem von uns. Der Herr ist mit uns. Ob uns das bewusst ist oder nicht, ob wir das wollen oder nicht. Denn so ist Gott in seiner Grundhaltung, in seiner Grundeinstellung. Er war und er ist immer ein Gott für uns Menschen. Wenn Gott in das Leben eines Menschen eintritt, dann erschrickt aber auch der Mensch. Bei Maria lesen wir, sie erschrak und dachte nach, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Dies ist kein angstbesetztes Erschrecken, sondern ein völliges Überwältigtwerden von Gottes Liebe und Gottes Nähe. Und darum führt dieses heilsame Erschrecken auch zum Nachdenken, zur Meditation. Bei Maria heißt es, sie dachte nach, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Wenn Gott in das Leben eines Menschen eintritt, dann sagt er als erstes, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Bei Maria hat es geheißen, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Wann immer im Alten oder im Neuen Testament Gott zu einem Menschen spricht, beginnt er mit dem Wort, fürchte dich nicht. Dies sagt der Verkündigungsengel den Hirten bei der Geburt Jesu. Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden wird. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, es ist Christus der Herr. Dies sagt aber auch am Ostermorgen der Engel den Frauen am leeren Grab. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jeden Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir aufstehen, ist es Jesus, der zu jedem und zu jeder einzelnen von uns sagt, du brauchst am heutigen Tag keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Wenn Gott in das Leben eines Menschen eintritt, dann hält er aber auch immer einen Auftrag für ihn bereit. Bei Maria lautet dieser, du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Auch jedem und jeder von uns hat Gott einen Auftrag zugeteilt. Wir dürfen seine Liebe weitergeben. Wir dürfen sein Mund sein, der dem Mitmenschen Gutes sagt. Wir dürfen seine Hände sein, die Hilfsbedürftigen helfen. Und wir dürfen seine Füße sein, um Kranke und Einsame zu besuchen. Wenn Gott in das Leben eines Menschen eintritt, dann wird der Mensch aber immer auch zu einem Fragenden. Maria fragt den Erzengel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Unser Glaubensweg, unser christlicher Weg ist kein Weg des Wissens, sondern immer nur ein Weg unbedingten Vertrauens. Wir wissen nicht, was in Zukunft sein wird, was Gott für uns bereithält. Aber wir dürfen Vertrauen haben, dass er in unserem Leben alles zum Besten führt. Wenn Gott in das Leben eines Menschen eintritt, dann dürfen auch wir gläubig einstimmen in seinen heiligen Willen. Maria sagt das große Wort: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Dies war das größte Geschehen der Menschheitsgeschichte. Gott macht seinen Heilsplan von der Zustimmung eines Menschen abhängig. Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn Maria nicht ihr Ja-Wort, ihr Fiat gesprochen hätte. Sie hat es gesprochen. Und mit ihrem Ja-Wort hat sie der ganzen Menschheit die Erlösung durch Jesus Christus ermöglicht. Christliches Leben besteht darin, Gott an uns geschehen zu lassen. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Maria hat nicht gesagt, lieber Gott, du kannst mit mir rechnen. Jetzt werde ich meinen Sari aufstricken. Jetzt werde ich in deinen Plan mich einbringen. Ich werde eingreifen. Ich werde aktiv werden. Nein, Maria lässt Gottes Heilswillen an sich geschehen. Und aus dieser freien Zustimmung wird sie nun den Weg des Glaubens geführt werden. Und am Ende der Verkündigungszählung heißt es dann: Und Maria schied von ihr, und der Engel schied von ihr. Damit endet die Verkündigungserzählung. Aus dem kleinen Haus in Nazareth ist nun ein stilles Heiligtum geworden, in dem sich nun das unfassbare Wunder der Menschwerdung Jesu Christi vollziehen wird.
Maria, den Weg des Glaubens gehen, das ist heute unser Thema in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Pater Dr. Josef Weber aus Benediktbeuern hält uns einen Vortrag. Wir kommen zum zweiten Teil.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben die Verkündigungserzählung an Maria gemeinsam meditiert und konnten an ihr verdeutlichen, auf welche Weise auch wir heute Gott begegnen können. Nun wagen wir es, diesen gnadenvollsten Tag im Leben der Jungfrau Maria mit ihrem schmerzvollsten zu verbinden, weil diese beiden Tage nicht voneinander getrennt werden können. Maria steht unter dem Kreuz. Auch hier wird ihr, so wie in der Begegnung mit dem Erzengel Gabriel, ein Sohn verheißen. Siehe, dein Sohn. Ihr göttlicher Sohn hängt sterbend am Kreuz und er vertraut ihr einen menschlichen Sohn an. Wenn dieser Jünger, den er liebte und der mit den Frauen unter dem Kreuz steht, auch die Kirche unter dem Kreuz repräsentiert, dann leuchtet in diesem Geheimnis auch die untrennbare Verbindung zwischen seiner Mutter und der Kirche auf. Siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Seit dieser Stunde ist Maria in der Kirche drin. Ja, sie ist die Mutter der Kirche. Und das Wort von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich, können wir dahingehend auslegen, dass der Jünger und mit ihm auch die ganze Kirche die Glaubenshaltung Marias in sich aufgenommen hat. Maria, das Urbild im Glauben. Johannes ist der erste Jünger, der diese Glaubenshaltung der Mutter Jesu in sich aufnimmt. Seitdem trägt die Kirche marianische Züge. Ja, wir dürfen mit Reinhold Schneider sagen, wo das Marianische völlig fehlt, ist ein Irrtum ein Versagen oder eine Verfehlung offenbar. Es gibt keine Weisheit ohne die Ehrfurcht vor der Mutter. Ich möchte nun mit Ihnen noch eine weitere Schriftstelle kurz meditieren, die wir beim Marienfest in der Liturgie häufig als Lesung hören. Es ist die apokalyptische Frau im letzten Buch des Neuen Testaments in der geheimen Offenbarung. Es geht hier um den Kampf zwischen dieser Frau und dem Drachen, dem Tier aus der Tiefe, der die Frau, das heißt Maria, und mit ihr die Kirche zu vernichten sucht. Ich lese Ihnen den heiligen Text zunächst einmal vor. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel. Ein Drache groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Dort wird man sie mit Nahrung versorgen, 1260 Tage lang. Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Soweit der Text aus der geheimen Offenbarung. Es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, wer diese apokalyptische Frau ist. Wir können in ihr das neutestamentliche Bundesvolk sehen, die Kirche. Wir können in ihr aber auch Maria, die Mutter der Kirche, sehen. Die Vision beginnt mit dem wesentlichen Wendepunkt der Weltgeschichte, nämlich mit der Menschwerdung Jesu. Die ganze Unheils-, aber auch die Heilsgeschichte der Menschheit ist mit meisterhafter Kürze in diesen Bildern eingefangen. In diesem Textabschnitt ist von 4 Zeichen die Rede. Von der apokalyptischen Frau, von ihrem Gegenspieler, dem Drachen, von dem Kind, das die Frau geboren hat, und schließlich 4. von dem Engelsturz. Das erste Zeichen. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen. Eine Frauengestalt in strahlendem Licht. Alle Lichtquellen des Alls schmücken sie. Die Sonne, sie ist ihr Gewand. Der Mond ist ihr Postament. Die 12 Sterne, ihr Diadem. Gegensätzlich zu dieser leuchtenden, überirdischen Lichtgestalt ist das Schreien der Frau vor Schmerz. Sie ist schwanger und sie schreit in ihren Geburtswehen. Das zweite Zeichen, das Gegenzeichen sozusagen, der Drache. Er ist in seiner Zerstörungswut als Wesen aus dem Abgrund gekennzeichnet. Dieser Drache liebt das Chaos und die Finsternis. Der Drache ist der Widersacher, das Gegenbild der Frau. Er sucht die Heilsabsichten zu durchkreuzen. Das Format dieses Monstrums offenbart dem misslungenen Versuch, selber Gott sein zu wollen. Der Drache ist ein Nachäffen, das heißt eine verzerrte Nachahmung des apokalyptischen Lammes. Seine 7 Hörner werden zu 10 Hörnern und diese Überladenheit macht deutlich, dass hier die Imitation zur Perversion überzogen ist. Der Teufel ist tatsächlich sehr stark, er hat 10 Hörner und er besitzt Herrschermacht, er hat 7 Kronen. Jesus nennt ihn deshalb auch Herrscher der Welt und er besitzt eine enorme Vernichtungswut. Er fegt ein Drittel der Sterne auf die Erde. So steht dieses Ungetüm, dieser Drache vor der lichten Gestalt der wehrlosen Frau, um ihr Kind, sobald es geboren ist, zu verschlingen. Und dieses Kind ist das dritte Zeichen. Das Kind kommt zur Welt. Es wird mit einem Zitat aus einem Messias-Psalm gekennzeichnet. Das neugeborene Kind ist also der verheißene Messias, der von Gott bestellte Herrscher. Jener Herrscher, der den Fürsten dieser Welt aus seiner bisherigen Machtstellung hinauswerfen soll. Jesus sagt im Johannesevangelium, jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Das erklärt die gespannte Bereitschaft, mit der der Drache die Niederkunft erwartet. Alle Umstände scheinen eindeutig für das Gelingen des Drachen zu sprechen. Auf der einen Seite ein neugeborenes Kind, das Zeichen vollständiger Hilflosigkeit. Und auf der anderen Seite der mächtige, der wilde Drache, der um seine Existenz kämpft und das Kind vernichten möchte. Doch im heiligen Text heißt es, das Kind wurde von Gott entrückt. Gott selber greift also ein. Er rettet das Kind und macht es zum Mitherrscher auf seinem Thron. Von diesem Kind, von Jesus Christus, wird uns nur sein Anfang, seine Geburt und sein Ende, das Aufgenommenwerden in den Himmel, geschildert. Seine Geburt und seine Erhöhung beim Vater. Eingeschlossen sind darin die Flucht nach Ägypten, die Versuchung in der Wüste, die Dämonenaustreibungen, die Verfolgung durch jüdische Obrigkeit, sein Leiden, sein Sterben, seine Kreuzigung. Da das Kind zu Gott entrückt wird, erhöht zur Rechten des Vaters, wie wir im Glaubensbekenntnis sprechen, ist es für den Drachen unerreichbar geworden. Und darum richtet sich die ganze Wut des Drachen nun gegen die Frau, das heißt gegen die Mutter Gottes und damit auch gegen die Kirche. Mit dem Kommen Jesu hat also der letzte Kampf, der endzeitliche Kampf, begonnen. Die Frau aber floh in die Wüste. So wird es mit der Kirche sein, die wie eine hilflose Frau dem Drachen ausgeliefert zu sein scheint. Gott nimmt sich an, Gott nimmt sich ihrer an wie seines Gesalbten. Daher sind alle Anstrengungen des Drachens letztlich zum Scheitern verurteilt. Gott sorgt für sie während der großen Not 1260 Tage lang. Das sind 42 Monate, das sind 3,5 Jahre. 3,5 ist die Hälfte von 7 und bedeutet in der jüdischen Apokalyptik Unglück. Und schließlich ist da noch ein viertes Zeichen, der Drachensturz. Der Kampf selber braucht ja nicht geschildert zu werden, weil er für den Drachen letztlich aussichtslos ist. Es genügt, die Niederlage dieses Satan festzustellen und die Folgen, die sich daraus ergeben. Es ist ein endgültiger, ein unwiderruflicher Sturz. Seine Macht ist gebrochen. Und was er damit verloren hat, wird zunächst an drei Namen erläutert, die dem Drachen gegeben werden. Er ist die alte Schlange, der die Verführung der Stammeltern gelungen war. Er ist der Vater der Lüge. Sein hinterlistiges Vorgehen hat ihm die Bezeichnung Vater der Lüge eingebracht. Und er ist der Menschenmörder von Anbeginn, die tragischen Folgen für das Menschengeschlecht. Der Drache ist ein Bild für das Böse, das uns heute unter vielen Namen begegnet, weil niemand dieses abgründige Geheimnis des Bösen völlig begreifen kann. Es ist das Tier aus dem Meer, die alte Schlange, durch die die Menschen verführt und von Gott weggezogen werden. Streng genommen versinnbildet dieser Drache nicht das Böse, sondern den Bösen. Und dieser Böse hat einen Namen, Satan, Fürst dieser Welt. Sein einziges Ziel, sein einziges Bestreben besteht darin, die gesamte Welt, jeden einzelnen Menschen zum Abfall von Gott zu verführen. Wer von uns könnte in Abrede stellen, dass seine Macht auch heute allenthalben zu spüren ist, dass sie zunehmend vielleicht sogar größer wird? Der Kampf der apokalyptischen Frau mit diesem Drachen ist heute im vollen Gange. Er wird nicht nur im äußeren Bereich ausgetragen, sondern auch im Innern, im Herzen der Menschen. Die Gefahr der Verführung von innen ist immer größer als die Bedrohung von außen. So können wir mit dem heiligen Kirchenlehrer Bernhard von Clairvaux beten: Wenn die Stürme der Versuchung dich bedrängen, wenn geistige Verwirrung dich bedrückt, dann rufe Maria an. Wenn dein Gemüt von Rachsucht und Neid und Habgier erschüttert wird, dann schau auf Maria. Wenn dich deine Fehler erschrecken, wenn du durch das Bewusstsein deiner Armseligkeit bedrängt wirst, wenn du vor Angst und Kummer nicht mehr weiter weißt, dann denk an Maria. Obwohl dieser Kampf zwischen der apokalyptischen Frau und dem Drachen heute im vollen Gange ist, spricht uns der Text der Lesung, der Text, den wir gerade meditiert haben, eine große Verheißung zu. Die Frau wird als Siegerin aus diesem Kampf hervorgehen. Ja, sie ist die Siegerin in allen Schlachten Gottes. Sie hat sich nicht von der Schlange verführen lassen, wie die erste Frau, die Eva geheißen hat. Darum ist sie die neue Eva, die Mutter aller Lebenden, die Mutter aller Menschen. Sie hat nicht werden wollen wie Gott, sondern sie hat sich Gottes Willen ganz und gar untergeordnet, als Niedrige, als Magd des Herrn. Sie hat das vielleicht größte Wort gesprochen, das je ein Mensch auf dieser Welt zu sprechen vermochte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und sie hat von ihrem Jawort, ihrem Fiat, ihrer Bereitschaft nichts zurückgenommen, auch nicht in ihrer bittersten Stunde auf Golgatha. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der 8 Meter hohen Betonmauer, die heute das israelische Jerusalem vom palästinensischen Bethlehem trennt, haben auf der Bethlehemer Seite Sprayer und Graffiti-Künstler ganze Arbeit geleistet. Die Betonwand ist übervoll mit Slogans und Karikaturen. Und mitten in diesen bunten Parolen ein Muttergottesbild, nach der Vorlage einer russischen Ikone gemalt. Die Mutter Gottes thront über einer Mauer, die Sprünge zeigt und ein Tor hat, das den Blick auf Jerusalem freigibt. Es ist ein Hoffnungsbild gegen die Realität, gegen die Tragik, die sich heute in Israel abspielt. Denn nur wenige der rund 80.000 Bewohner der Region von Bethlehem dürfen auf die andere Seite der Mauer. Die Menschen haben dieser Mariendarstellung einen Namen gegeben. unsere liebe Frau, die die Mauern niederreißt. Gläubige Palästinenser beten täglich vor diesem Bild. Heilige Mutter Gottes, wir rufen dich an als Mutter der Kirche, als Helferin der Christen, die leiden. Wir flehen dich an, die Mauern in unserem Herzen und alle Mauern des Hasses, der Gewalt, der Angst und der Gleichgültigkeit zwischen Menschen und Völkern niederzureißen. Beschütze uns vor allem Unheil und öffne in unserem Leben für immer das Tor der Hoffnung. Die Botschaft dieses Marienbildes an jener Mauer, die die Palästinenser von den Israelis trennt, ist klar. Maria will bei den Menschen sein, besonders bei denen, die schutzlos sind, in deren Leben sich die Probleme wie eine unüberwindliche Mauer auftürmen. Und irgendwann steht jeder Mensch einmal vor der Mauer des Todes. Maria ist uns Vorbild im Glauben. Sie ist uns Zeichen der Hoffnung, dass einmal alle Mauern fallen und dass uns sie uns durch das Tor der Mauer unseres Todes führen wird. So wie wir im Gegrüßet seist du Maria beten. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Einige Hörer in der Leitung mit Maria den Weg des Glaubens gehen, das ist unser Thema. Sie haben einen Vortrag von Pater Dr. Josef Weber aus Benediktbeuern gehört. Eine erste Anruferin ist Schwester Eusebia aus Würzburg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen guten Vortrag. Die Mutter Gottes ist eigentlich immer schon meine große Fürbitterin. Ich habe großes Leid erfahren dürfen. Und da kann ich immer nur danken, dass mich die Mutter Gottes gehalten hat. Und vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag.
Ich danke Ihnen auch, Schwester Eusebia, und möge Sie die Mutter Gottes allzeit beschützen und vor allem Unheil bewahren. Gell?
Ja, vielen Dank. Vergelt's Gott.
Sing's Gott, ja.
Danke für den Anruf, Schwester Eusebia. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Die nächste Anruferin ist Frau Bodmeier aus Asslingen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte dem Pater Weber auch ein besonders herzliches Vergelt's Gott sagen für den Vortrag. Entschuldigung, und ich möchte einfach sagen, dass ich mich so freue, dass bei den Salesianern Don Boscos in Benediktbeuern solche wunderbare Priester gibt. Ein herzliches Vergelt's Gott. Für Gott.
Danke, Frau Bodmeier. Für Gott auch. Auch Ihnen Gottes Segen.
Vergelt's Gott.
Ja, segne's Gott. Auf Wiederhören. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Fischer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte gern gewusst von Ihnen, was die Wüste bedeutet. Sie ist in die Wüste geflüchtet und nochmal die Zahl mit den 3,5 Jahren, den Symbolcharakter von diesen beiden.
Mhm. Wüste ist in der Bibel ein Ort der besonderen Gottesnähe, der besonderen Gotteserfahrung. Und mit Wüste wird also die Zeit der Kirche geschildert, in der Gott in seinem Heiligen Geist immer gegenwärtig ist. Seit 2000 Jahren, seit diese Kirche auf das Fundament der Apostel gestellt worden ist, ist also der Heilige Geist in ihr wirkmächtig, und wir dürfen in wenigen Tagen das Pfingstfest wieder feiern, das sozusagen das Geburtsfest dieser Kirche ist. Wir müssen uns mit diesem Heiligen Geist ganz fest verbünden, heute mehr denn je. Die Kirche braucht diesen Heiligen Geist. Er ist Gottes wirkmächtige Gegenwart in ihr. Und mit Wüste ist also ausgedrückt, dass Gott seine Kirche nie verlässt. Gott hat seiner Kirche nur zwei Prophezeiungen mit auf den Weg gegeben. Die eine Prophezeiung heißt, Die Kirche wird immer eine Verfolgte sein. Jesus sagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Und die zweite Prophezeiung heißt, die Pforten der Unter, die Mächte der Unterwelt werden sie nie überwältigen. Die Kirche wird nie untergehen, weil sie ein Werk Gottes ist und weil der Heilige Geist in ihr wirkt und lebt. Und das zweite, die Zahl 42 Monate oder 3,5 Jahre oder 1260 Tage, ist aus der Apokalyptik des Alten Testamentes genommen, aus dem Buch Daniel, und bedeutet eine Zahl, wo nicht die Glückseligkeit schon vollkommen ist, sondern wo die Kirche bedrängt ist, wo die Kirche versucht wird, wo sie verfolgt wird. 3,7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Heiligen Schrift. Und genau die Hälfte davon, nämlich 3,5, ist also die Zeit, wo diese Vollkommenheit noch nicht gegeben ist, ja im Gegenteil, wo die Kirche, wie gesagt, bedrängt und verfolgt wird.
Ja, aber Christus ist ja auch 40 Tage in der Wüste gewesen und ist da versucht worden.
Ja.
Wie kann man dann das interpretieren?
Die Zahl 40 in der Wüste bedeutet immer ganz endgültig und so weiter. Mose ist 40 Tage auf dem Berg Sinai oben, bevor er die Gesetzestafel bekommt. Er führt das Volk 40 Jahre durch die Wüste. Am 40. Tag nach der Geburt Jesu wird das Kind im Tempel dargebracht. Jesus beginnt sein Wirken, sein öffentliches Wirken, indem er zunächst 40 Tage in der Wüste ist. 40 ist also die biblische Zahl immer der Ganzheit, der Vollkommenheit. Und das ist damit ausgedrückt, hat also nichts mit diesen 1260 Tagen zu tun.
Ja, danke schön, Frau Fischer, für die Nachfrage. Alles Gute Ihnen und danke auch Pater Weber für diese Beantwortung und vor allem für den Vortrag. Wir sind ans Ende der Sendezeit gekommen. Für alle, die gerne die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen unter der 08323 9675120, oder Sie gehen auf unsere Internetseite unter www.horeb.org und können da auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, das heißt die Sendung einfach herunterladen. Pater Dr. Weber, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten?
Gerne, ja. Der Herr segne und beschütze euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er halte alles Unheil von euch fern und schenke euch seinen Frieden. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, beschütze und bewahre euch heute und alle Tage eures Lebens der allmächtige Gott in seiner Liebe, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke, Pater Weber, und auch Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest.
Vielen Dank auch Ihnen allen.
Danke.
Ein schönes Pfingstfest. Danke.
Auf Wiederhören, sagt Ihnen Marion Kuhl.